Es ist so ungewöhnlich ruhig heute Morgen. Aber ist auch mal gut. wir hatten letzte Woche, hat Elia über Römer 2 gesprochen. Wer da war, weiß noch, es ging um das Thema, wer darf verurteilen, wer darf richten. Natürlich niemand von uns Menschen, weil da ist keiner besser als der andere, ne? Ich weiß nicht, ob jemand durch diese zwei Botschaften, Römer 1 und Römer 2, irgendwie motiviert wurde, im Römerbrief mal zu lesen. Ist ein bisschen theoretischer Brief, aber wenn man sich mal richtig reinliest, er ist sehr grundlegend und so grundlegend, dass man ihn fast so als Leitplanke oder Grundgerüst nehmen könnte für das Evangelium, um es zu erklären. Paulus hat sich da sehr detailliert dran gemacht und hat Leuten, die er persönlich gar nicht kannte, also er war zu der Zeit noch nicht in Rom, als er den Brief an die Römer schrieb, da hat er ihnen das Evangelium erklärt. Und ich denke mal, dass lag sicher auch daran, dass er sie nicht kannte und dass er wusste, die haben das Evangelium von ihm so noch nicht gehört. Und dann ist er da sehr genau dran gegangen. Später durfte er sogar nach Rom dann reisen. Ich habe gedacht, ich bleib in der Folge. Ich lese Römer 3. Aber bevor wir Passagen daraus lesen, möchte ich sagen, Gott hat schon wieder voll so die Richtung gezeigt heute Morgen. Ich fand es ganz interessant, auch die Zeugnisse. Mein Thema heute ist nämlich, wie komme ich zu einem ruhigen Gewissen? Und wer aufmerksam gehört hat, was Tamara erzählt oder auch Victoria, es sind so immer diese inneren Gedanken, die miteinander streiten, ne? Das haben wir im Römerbrief auch schon gelesen. Wir rechtfertigen das eine und verurteilen das andere in uns drin. Wir wollen natürlich wissen, was ist richtig, was ist falsch, wie entscheide ich mich. Und da möchte ich einfach mal vorweg mit euch diese Überlegung anstellen. Könnt ihr euch vorstellen, wie entspannt das ist, wenn einen nichts mehr anklagt, wenn alles in Ordnung ist, wenn alle Rechnungen beglichen sind, also nicht nur in der Theorie, im moralischen Bereich, sondern auch tatsächlich auf meinem Konto, wenn ich alle Darlehen abbezahlt habe, wenn ich auf allen Konten meines Lebens Plus habe, Kapital, mit dem ich arbeiten kann und kein Minus, das ich abbezahlen muss. Also Geldangelegenheiten sind ja das eine. Das andere sind dann die zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch da können ja Rechnungen offen sein und dadurch trage ich dann eine Last mit mir rum, manchmal ganz unterschwellig, weil manches lassen wir ja nicht permanent an der Bewusstseinsoberfläche, weil uns das viel zu sehr stressen würde, ja. Also dann vergräbt man es irgendwo und schleppt es und doch mit sich rum. Jesus sagt ganz einfach, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Seid niemand irgendetwas schuldig. Keine Schuld, weder Gott noch Menschen gegenüber. Das sagt er. Oder Paulus sagt es im Römer 13, aber wir wissen, dass Gott dahinter steckt. Aber Liebe wäre ja keine Liebe, wenn sie aufgrund von Pflichterfüllung und Schuldgefühlen ausgeübt würde. Also es ist nicht wirklich ein neues Gebot, was mich wiederum in so einen Zugzwang bringt, ich muss das jetzt erfüllen, weil Liebe ist, wenn ich das, was ich anderen Gutes tue, gern tue. Das ist Liebe. Liebe macht glücklich. Macht den glücklich, der sie bekommt, aber macht auch den glücklich, der sie austeilt. Wer hat es schon gemerkt? Ich glaube, wir wissen das. Wenn wir jemandem eine Freude machen können und sieht, der freut sich echt, dann freuen wir uns auch. Ich fand es immer so süß, wenn meine Kinder mir am Geburtstag ein Geschenk gemacht haben und sagten, pack schon aus, jetzt mach das Paket doch auf. Und ich dachte, die freuen sich genauso. Wenn ich das jetzt aufmache und staune, dann ist das für sie auch Freude. Okay, wie kommen wir nun zu diesem guten Gewissen, zu dem schuldfreien Leben? Wie kommen wir dazu? Wir gucken uns jetzt mal die Perspektive von Paulus an. Dazu lesen wir Römer 3, erstmal die Verse 9 bis 12. Ich lese mal aus der Schlachter, aber hier ist die Elberfelder, das ist so ähnlich. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Schreibt Paulus als Jude, als Gesetzeskenner. Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Alle haben gesündigt, alle. Egal ob Jude, Nicht-Jude, egal ob unter dem Gesetz von Mose, das ja Gottes Gesetz ist, oder ohne jegliches Gesetz, sind alle samt gleich gerechnet. Nämlich also gänzlich untauglich für die Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit, die Gott verlangt. Alle unter der Sünde. Keiner hat den Vorteil dem anderen gegenüber. Niemand ist Gott näher als der andere. Alle sind abgewichen und weit, weit entfernt von Gott und von einem gerechten Leben. Alle Welt ist schuldig vor Gott. Und das ist die Ausgangsbasis für das Evangelium. Da kommen wir her. Dann lesen wir 21 bis 24, die Verse auch aus dem Kapitel. Da sagt Paulus, jetzt ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Will heißen, dass auch der Kenntnis über Gottes Gebote hat, überhaupt keinen Vorteil hat. Jeder ist durchgefallen, so oder so. Der Wissende und der Unwissende. Wer meint, er kennt sich aus in dem, was Gott gefällt oder nicht, was Gott nicht gefällt und glaubt, er hätte dadurch eine bessere Position, hat sich schwerwiegend getäuscht. Gott hat alle, wirklich alle Menschen des Todes würdig befunden, ohne Ausnahme. Das ist für uns theoretisch hören wir das, ja, aber wenn wir uns das in letzter Konsequenz überlegen, dann müssen wir feststellen, auch Menschen, die mit moralisch hohen Maßstäben leben, aber Jesus nicht kennen, nicht an das Blut Jesu glauben als Rechtfertigung. Die haben keinen Gewinn durch ihre hohe Moral. Die haben keine Rettung durch ihre hohen ethischen Werte. Deshalb nochmal, die Gerechtigkeit, die vor Gott von Bedeutung ist, wird nicht erreicht durch das Halten von irgendeinem guten Gebot oder auch nicht von allen Geboten, denn das kann sowieso kein Mensch. Sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, wird gänzlich außerhalb von dem Halten von Geboten erreicht. Ihr guckt mich an, als wärt ihr entsetzt. Aber es ist so. Das ist ein unerhörter Tatbestand. Alle Menschen, seien sie Moralapostel oder Schwerverbrecher und die ganzen Schattierungen, die dazwischen liegen, denen fällt es absolut schwer, das zu verstehen. Wir werden nämlich alle ohne eigenes Zutun und damit auch ohne irgendeinen Verdienst gerechtfertigt. Ohne eigenes Zutun, schreibt Paulus, und ohne eigenen Verdienst. Der einzige Schlüssel, der passt, um in den Himmel zu kommen, ist der Glaube an das Blut Jesu. Jetzt sollte man meinen, dass der Jude das besser verstehen würde als der, der im mosaischen Gesetz unkundig ist. Komisch ist allerdings, dass genau das Gegenteil zutrifft. Ich will das mal erklären. Ein Jude wächst mit dem Wissen auf, dass nur durch Blutvergießen Schuld wirklich gesühnt wird, beglichen wird. Sünde muss also mit einem Blutopfer bezahlt werden. Es ist sozusagen ein Handel. Wer sündigt, muss dafür bluten. Damit das Leben aber weitergeht, hat Gott den Juden damals die Möglichkeit des Tieropfers gegeben, vorausschauend auf das Opferlamm Jesus Christus. Die Möglichkeit, dadurch vorübergehend von Sünde befreit zu werden oder sie zuzudecken, heißt es an anderer Stelle. Sie hatten dann die Möglichkeit, also ganz bestimmte Tiere an ganz bestimmten Tagen und an bestimmten Orten zu opfern. Also ein Opferlamm war im Judentum etwas Selbstverständliches oder war eben etwas, wo jeder wusste, was das ist und wie wichtig. Und als Paulus diesen Römerbrief schrieb, waren die Juden darüber in Kenntnis. Aber Gott hatte ja auch noch mehr im Blick als die Rettung seines Volkes. Die hat er immer im Blick gehabt und hat sie immer noch im Blick. Er hatte auch die anderen Völker im Blick. Deshalb hat er sein Volk erblinden lassen. Auch das ist harter Tobak für uns und auch für die Juden, das zu glauben. Er hat sie erblinden lassen, damit sie eine Zeit lang nicht erkennen, damit Zeit kommt für die Nichtjuden, für die anderen Völker, um die Botschaft zu hören und anzunehmen. Das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Das ist auch der Grund, warum wir hier zusammen sind, weil wir haben diesen Schlüssel zum Reich Gottes entdeckt und für uns angenommen. Wenn das noch mehr interessiert, dieses ganze Thema, das jüdische Volk und die nichtjüdischen Völker und wieso Gott ein auserwähltes Volk hat, auch im Römerbrief Kapitel 9 bis 11, 9, 10 und 11, behandelt Paulus 3 ganze Kapitel in nur dem einen Brief, nur zu diesem Thema. Sehr interessant. Aber das wird jetzt zu weit führen. Wir kommen zurück zum Kapitel 3 da geht es um unsere Rechtfertigung. Ihr erinnert euch, es geht um ein gutes Gewissen. Um mal praktisch zu werden. Was ist unsere tägliche Rechtfertigung, wenn wir solche Gedanken haben, wie Tamara sie beschrieben hat? Wie verbringe ich meine Zeit? Sie hat gesagt, ich habe nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte für Gott. Das klagt einen ja auch an. Also stell dir vor, du bist im Streit mit dir selbst. Auch das war hier mein Thema übrigens. Zeit, wie gehe ich mit der Zeit um? Stell dir vor, du bist im Streit mit dir selbst und überlegst, ob zum Beispiel dein Zeitvertreib gerechtfertigt ist oder du besser deine Freizeit anders gestalten solltest. Das kennen wir ja alle, das Thema. Dann erkläre ich mir und anderen, wie nötig ich Erholung brauche, dass ich mich unmöglich auch noch um diesen oder jenen Menschen kümmern kann, der es sicherlich bräuchte. Oder ich versuche, das Fernsehprogramm zu rechtfertigen, das ich mir anschaue. Oder ich rechtfertige mich mit dem Argument, dass ich ja regelmäßig Geld irgendwohin spende und deshalb wenigstens meine Zeit für mich behalten kann. Manche erkaufen sich das eine oder andere Recht. Oder ich fühle mich richtig gut, weil ich es geschafft habe, im Zug zum Beispiel jemanden von Jesus zu erzählen, anstatt meine Zeitung weiterzulesen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, so in Gedanken sich zu rechtfertigen, gut zu fühlen oder sich schlecht zu fühlen. Wir haben so ein Raster im Gehirn, was gut ist und was schlecht. Das sind unsere Gebote. Halten wir die immer? Anderes Beispiel. Wie ist das mit den Geldausgaben? Stehst du im Laden und überlegst du allen Ernstes, darf ich das jetzt kaufen oder nicht? Also ich kenne solche Gedanken. Musst du scharf kalkulieren? Oder denkst du bei deinen Ausgaben an Bedürftige? Wie gehen wir mit diesen Alltagssituationen um? Wie gehen wir mit unserem Gewissen um? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Klagt es uns an? Ist das so ein Dauerzustand, unter dem ich bin, dass ich immer so ein noch höheres Level an Gutem irgendwo hängen sehe und ich komme nicht dran? Oder lasse ich mich davon lenken, von dem Gewissen? Ja, gut, dann gehe ich eben in die Richtung. Oder bringe ich es resolut zum Schweigen, weil es mich nervt? Oder sind wir uns unserer Unschuld bewusst und das Gewissen ist ruhig und friedlich geworden? Also es gibt sehr unterschiedliche Haltungen, mit denen wir durchs Leben gehen. Aber wenn ich glaube, dass Gottes Wort, dass die Bibel Gottes Wort ist, wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass diese innere Haltung eine ganz überragend entscheidende Sache ist. Also das ist nicht unwichtig, das ist nicht lästig, sondern das ist etwas, was ich beachten muss. Schön ist doch, dass uns das Evangelium vom Ankläger befreit. Es setzt uns frei, und jetzt kommt das. Es setzt uns frei, freiwillig Liebe zu üben und damit die Forderung aller göttlichen Gebote zu erfüllen. Aus freien Stücken und mit Überzeugung. In Römer 13, Vers 9, da heißt es, denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Hab und Gut und so weiter. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An anderer Stelle heißt es, Gott von ganzem Herzen mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Liebe erfüllt das Gesetz, erfüllt diese Gebote. Und indem ich erfüllt bin von diesen Forderungen des Gesetzes, indem ich von den Forderungen befreit bin, nicht erfüllt, sondern befreit bin, dann kann ich das Gute aus eigener Motivation tun. Ich habe den Vorschuss der Rechtfertigung, das heißt, ich bin gerechtfertigt ohne Zutun guter Werke und gehe jetzt mit einem vollen Konto ins praktische Leben und nicht mit einem leeren Tank. Das ist ein Riesenunterschied. Die Ausgangsposition, mit der ich losstarte in mein Leben mit Gott, ist eine völlig andere. Diese Ausgangsposition ist im Soll. Ich bin vermögend. Und das müssen wir lernen, dass wir das verinnerlichen, dass wir das jeden Tag wissen. Ich bin im Soll. Ich bin vermögend. Ich bin reich. Im Haben, ja. Entschuldigung. Ja, ihr wisst, ihr habt gut aufgepasst, super. Genau, so ist es. Wir besitzen, wir sind Vermögende. Das heißt aber auch, ich kann endlich mit gutem Gewissen das tun, was ich will. Ich kann mit gutem Gewissen tun, was ich will. Wisst ihr warum? Weil ich will das Gute. Ich will Gottes Wille. Ich will Heilung. Ich will Rettung. Ja, ich will das Gute auch für den anderen. Ich freue mich an Gottes Maßstäben. Ich bin voll einverstanden mit seinen Regeln, mit seiner Art. Sie sind mir hoch willkommen. Ich liebe sie. Da heißt es im Psalm 40, sein Gesetz habe ich im Herzen. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn das Gesetz von außen kommt und sagt, du, sei so und so und tu das nicht und rühre das nicht an. Wenn stattdessen in meinem Herzen Liebe ist zu dem Guten, ich sehne mich nach dem Reich Gottes und nach seinen Maßstäben, das ist das, was mich total befriedigt. Und dann gehe ich ganz anders durchs Leben. Es ist ein Wandel im Denken, der stattfindet, wenn wir in das Reich Gottes eintreten. Ein Radikalwandel. Das ist nicht ein psychologischer Trick, sondern das ist etwas, das müssen wir glauben. Da stehen wir aufs Wasser und merken, das trägt uns. Wenn ich nicht mehr versuche, Gesetze zu erfüllen, Gebote zu erfüllen, um irgendwo hinzukommen, sondern wenn ich einfach nehme, annehme, beschenkt werde, reich werde und aus diesem Überschwang heraus handle, gebe, austeile, so wie die Jünger, die hatten da 5 Brote und 2 Fische und sollten austeilen. Ich weiß nicht, wie die so empfunden haben in ihrem Innern, aber die einen haben sich ja gedacht, naja, jetzt machen wir mal, was der sagt, mal gucken. So, genau so ist es. Wir bekommen die Hände gefüllt mit vielleicht wenig, aber er sagt, teils aus. Wie, das soll ich jetzt noch weggeben? An wen denn zuerst? Ist egal, es reicht für alle. Ich glaube, dass wir viel mehr haben, viel mehr, als wir glauben. Mhm. Das Ganze bewirkt auch, dass wir niemanden mehr anklagen. Wir sind nicht Verkläger. Wir brauchen gar niemanden anklagen. Es gibt ja diese Methode, sich selbst irgendwie besser zu fühlen, wenn man andere anklagt. Davon sind wir befreit. Davon sind wir total befreit. Wir dürfen das Gute für den anderen wünschen. Wir dürfen dem anderen Gutes zusprechen, es entdecken in ihm. Anklagen brauchen wir nicht. Wir sind berufen, Handlanger für die Rettung zu sein. Das ist was ganz anderes. Da sieht man, wo der andere sein könnte und arbeitet dafür und setzt sich dafür ein, dass er dahin kommt. Das ist ein für den anderen sein, nicht gegen ihn. Also wir werden selber nicht mehr angeklagt und wir klagen nicht an. Das ist nicht unser Job. Wenn man auf diese Weise sein Denken erneuert hat, dann bin ich gerechtfertigt, dann hat mein Gewissen Frieden, dann bin ich in der Ruhe. Und wenn ich dann Dinge aus dem Fleisch tue, dann tut mir das leid und dann kann ich das auch bekennen. Aber ich werde nicht mehr unter diese Verdammnis fallen. Deshalb heißt es in Römer 8, also ihr seht, der Paulus hat jeden einzelnen Aspekt in diesem Römerbrief mit drin. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für den, der in Christus Jesus ist. Diese Verdammnisgedanken, dieses, oh, vercheckt, jetzt muss ich es ausbaden, jetzt muss ich es wieder gut machen oder jetzt muss ich dafür büßen oder dieses schmerzvolle, da habe ich Mist gebaut, jetzt gibt's kein Pardon mehr, jetzt muss ich das erleiden. Das ist verkehrt, das ist nicht mehr unser Denken, sondern wir haben Vergebung, wir haben Rechtfertigung, wir haben Befreiung zum Guten. Und was mich so unglaublich fasziniert hat, immer wenn ich mich damit näher befasst habe und es in mein Leben neu reingesprochen hat, das ist dieses Ganzheitliche, dass Gott nicht einfach meine Vergangenheit vergeben hat. So, und jetzt geh mal besser los, jetzt mach's besser als bisher. Sündige hinfort nicht mehr, wie er ja zu der Sünderin sagt, aber er lässt uns damit nicht stehen, sondern er gibt uns eine völlig neue Gesinnung. Eben dieses Plus auf dem Konto, dieses Guthaben, mit dem wir Dinge möglich machen können für uns und andere, was wir vorher nicht konnten, wo wir dran gescheitert waren. Es ist Gott, Gottes Kraft in uns. Deshalb betet Paulus auch folgende Gebete. Erstmal in Epheser 1. 15 bis 19. Darum lasse ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. In der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und die andere Stelle steht, ist in Kolosser 1, Vers 9 bis, mal gucken. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat. Der hat uns tüchtig gemacht, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht.